Tja. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Energie jetzt für die Predigt. Gleich am Anfang möchte ich doch jetzt ein bisschen herausfordern, die Fantasie mal etwas zu gebrauchen und sich Folgendes vorzustellen. Stell dir vor, Gott hätte dir diesen Auftrag gegeben, den Resi erhalten hat. Er hätte zu dir gesagt, wirklich vorstellen, ich befreie dich von deiner alltäglichen Arbeit, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, ich versorge dich und deine Familie während dieser Zeit, aber ich möchte, dass du eine Zeit lang für mich einen Einsatz machst. Ich möchte dich zu Menschen senden, damit du mit ihnen ins Gespräch kommst über deine Erfahrungen mit mir, also mit Gott, und dass du ihnen von Jesus Christus erzählst. Wie würde es dir ergehen, wenn du persönlich diesen Auftrag erhältst? Was fühlst du? Ist das vielleicht Freude, dem Alltäglichen allerlei einmal zu entgehen und etwas Neues probieren zu können? Ist es Freude, dass Gott dich persönlich erwählt hat und dich aussendet? Oder spürst du vielleicht Zweifel, ob du dieser Aufgabe überhaupt gewachsen wärst? Hättest du vielleicht Angst, dass es misslingen könnte oder dass Gott dich vielleicht doch nicht ausreichend versorgt? Fängst du vielleicht sogar an zu schwitzen bei diesem Gedanken? Was werden die anderen wohl über mich denken, wenn sie sehen, was ich tue und was ich sage? Werden sie mich vielleicht ablehnen? Aber keine Angst, du wärst ja nicht alleine. Andere Leute stehen ja dir zur Seite. Vielleicht denkst du auch, ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu bereit bin. Ich würde auf jeden Fall gern zuerst noch eine Bibelschulausbildung und Erste-Hilfe-Kurs machen. Und ich würde gern einen CD-Player mitnehmen. Mit Vorträgen von einem Theologieprofessor oder vom Pastor, wo der Glaube ganz genau erklärt wird, damit ich dann was vorspielen kann, wenn ich was sagen soll. Und ein Bibellexikon würde ich gerne mitnehmen. Und ein Handbuch über Mission, wo alle Antworten drinstehen, die jemand vielleicht fragen kann. Und was wäre, wenn Gott dann sagt, nein, das lass alles hier. Nimm nur deine Zahnbürste mit und das Dringendste, was du brauchst. Pack einen ganz kleinen Koffer und mach dir keine Gedanken, was du sagen sollst und wie das werden soll. Sprich einfach von deinen Erfahrungen im Glauben, die du mit Gott machst, und fordere sie auf, sich zu mir zu bekehren. Na, wie ist es? Hast du Lust? Wärst du gern dabei, würdest du gerne ausprobieren oder hättest du einen Kloß im Hals? Es könnte doch eine ganz befreiende Erfahrung und begeisternde Erfahrung für dich werden. Welches Gefühl stellt sich bei dir ein, wenn du dir das so vorstellst? Genauso wie uns jetzt hier, erging es allen 12 Jüngern Jesu, als sie mit ihm zusammen waren, denn auch er sandte sie auf diese Weise aus. Hören wir einmal hinein, Markus Evangelium Kapitel 6, die Verse 7 bis 13. Jesus rief die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf dem Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und dann heißt es, die 12 machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranken mit Öl und heilten sie. Alles begann damit, dass Jesus seine Jünger zu sich ruft. Sie sollten sich zunächst um ihn herum versammeln, auf ihn hören, in seiner Gemeinschaft leben. Das steht vor jeder Sendung. Vor jedem Auftrag steht die Zurüstung und die genaue Beauftragung, die Ausrüstung durch Jesus. Diese Rückbindung an Jesus, die ist wichtig. Ohne ihn können wir nicht gehen, sonst würden wir vielleicht auch nur eigene Gedanken verkündigen. Aber Jesus ist ja der, der sendet. Wir haben es in der Gemeinde immer mit zwei entgegengesetzten Bewegungen zu tun, dass Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und geht hin. Ich sende euch in die Welt. Wesentlich für unseren Dienst, egal was wir in der Gemeinde tun, ist, dass wir in diesem Zweitakt leben. Zu ihm kommen, uns bei ihm ausrüsten lassen, die Gemeinschaft mit ihm suchen, aber auch uns von ihm senden lassen, hinaus in die Welt. Beides muss treu und muss ganz angenommen werden. Und abseits der Volksmenge konnten die Jünger, die dann Jesus die Fragen stellen, die sie hatten, bevor er sie aussandte. Die Aussendung der Jünger ist nun durch einige besondere Merkmale gekennzeichnet, auf die ich noch eingehen möchte. Das Erste, was mir wichtig ist, es ist ein Vorrecht, für Jesus unterwegs sein zu dürfen. Das ist bis heute ein Vorrecht. So hat es auch der Apostel Paulus empfunden, wenn er an die Korinther schreibt, weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die unvergleichliche Aufgabe übertragen hat, seine Botschaft überall zu verkündigen, verlieren wir nicht den Mut. Also er empfand es als Vorrecht, dass Gott so eine unvergleichliche Aufgabe uns Menschen überträgt. Es geht letztlich um eine Verlängerung des Dienstes Jesu, seiner Sendung in die Welt. An der möchte er uns teilhaben lassen. Und so stehen diese Worte, die ich gelesen habe, auch an einer ganz zentralen Stelle im Markus-Evangelium, wo sich ein ganz neues öffentliches Wirken Jesu beginnt. Vorher hatte Jesus selbst schon erwiesen, mit welcher Vollmacht er von Gott gesandt ist, dass er Tote auferweckt, er hat Kranke geheilt, er hat mit den Menschen gesprochen, er hat den Sturm gestillt, er hat Dämonen ausgetrieben. Und jetzt erweitert sich dieser Auftrag und er gibt ihn weiter an seine Jünger und sendet auch sie in das Land hinein. Es gibt auch erste Widerstände in seinem Heimatdorf in Nazareth, sind nicht alle von Jesus begeistert, aber viele Menschen warten doch auch auf diese Botschaft des ankommenden Reiches Gottes. Und Jesus will seine Jünger zum Segen dieser Welt gebrauchen. Und Christsein heißt darum bis heute immer auch Verantwortung für die Welt gebrauchen. Denn so wie er damals seine 12 Jünger sandte, so sandte er später auch die Apostel und alle, die durch sie noch zum Glauben kommen und damit auch uns. Gott will hinaus zu den Menschen, zu den Völkern. Die Liebe treibt ihn, damit die Botschaft nicht nur bei der kleinen Schar bleibt, bei denen, die sie schon kennen. Und er gebraucht dazu ganz normale Leute. Fischer und Zollbeamte und Friseure und Buchhalter, Bankleute, ne, was wir gehört haben. Und ich denke, das ist eine Ermutigung für jeden von uns, dass das ausreichte, dass so ganz unterschiedliche Charaktere, ganz normale Menschen diese Erfolgsgeschichte schreiben und zwar nur deshalb, weil Jesus sie aussendet. Dass das am Ende letztlich klappt, die Jünger kommen ja später begeistert zurück und sagen, ah, es hat geklappt, ja, wir haben das gemacht und wir haben viel mit Gott erlebt. Und das, obwohl sie also teilweise auch ganz komplizierte Charaktere waren, Angst hatten, ungestümes Temperament hatten, keine Supermänner oder theologische Professoren waren. Also es ist ein Vorrecht für Teresa, aber auch für jeden, der sich rufen lässt, im Dienste Gottes tätig zu sein. Zweitens, wir bekommen hier einen Einblick in Gottes Herzensanliegen. Was Gott wirklich am Herzen liegt, ist nämlich die Menschen einzuladen, zu ihm umzukehren, wieder zu ihm zu kommen. Er möchte nämlich, dass es seinen Geschöpfen gut geht. Und das geht nur, indem sie sich persönlich wieder an ihn wenden, in eine Beziehung mit Gott kommen, an seinen Sohn Jesus Christus glauben und wieder heil werden an Leib und Seele. Das ist das Herzensanliegen Gottes. Und um das zu erreichen, gebraucht er Menschen. Und ich bin dankbar, dass dieses Wort mir wieder neu diesen Einblick in Gottes Herz schenkt. Ich habe so auch sein Herzensanliegen kennengelernt und habe mich davon inspirieren lassen. Das ist letztlich auch der Grund, warum ich irgendwann einmal Pastor geworden bin und nicht Ingenieur oder sowas, was ich ursprünglich mal im Sinn hatte. Gott will das Heil der Menschen und nicht Gleichgültigkeit bestimmt ihn, sondern Erbarmen. Und ich höre seinen Ruf, mich am Evangelium zu beteiligen. Und wenn wir Christen sind, hoffe ich, dass wir diesen Ruf Gottes auch heute hören. Das Dritte ist, dass die Jünger sich keine Sorgen machen sollen, sondern sie sollen Vertrauen lernen. Deshalb dürfen sie nur eine Minimalausrüstung mitnehmen. Das ist schon ganz schön krass, finde ich, was Jesus hier sagt. Ich habe so meine eigene Erfahrung, demnächst geht es wieder im Urlaub in ein unbekanntes Land. Und wenn ich in Urlaub, möchte ich für alles vorbereitet sein. Für schlechtes Wetter brauche ich Regenjacke, fürs Wandern brauche ich Wanderschuhe, fürs Schnorcheln brauche ich was und so weiter. Und bei uns ist es immer so, obwohl wir einen Bus haben, am Ende ist er bis unter das Dach voll. Und ja, die Italiener denken immer, will der hierher ziehen? Aber nein, es ist nur Urlaub. Ja? Aber das ist ja jetzt kein Urlaub und da gelten andere Regeln. Da sagt Jesus, nehmt nicht so viel mit. Ja, nur ein Wanderstab. Der Wanderstab, der diente dazu, dass man sich gegen die wilden Tiere, die es natürlich gab, verteidigen konnte. Den sollten sie mitnehmen und was sie so brauchten an Kleidung, aber mehr nicht. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein zweites Hemd. Ja, und all das nicht. Das ist so das Gegenteil, was man normalerweise denkt als Leiter für so eine Expedition, fremdes Land, sei auf alles vorbereitet. Ja? Aber ich dachte, das erinnert vielleicht mehr an so die Langstreckenläufer bei Olympia jetzt, wenn wir die sehen. Ja? Die laufen doch tatsächlich ohne Rucksack, ja? Obwohl eine lange Strecke, so wenig wie möglich auf dem Leib, nur damit sie gut laufen. Ja? Immer nur das Ziel vor Augen, sich nicht im Nebensächlichen verlieren. Darum geht es eigentlich, ja. Und es kommt auch gar nicht auf das Mitgebrachte, auf das Eigene, auf das Menschliche an, auf das sie setzen sollen, sondern nur auf Gott. Und dieses wird darin deutlich, dass es für die Jünger heißt, nehmt nichts mit. Das geht eigentlich alles in diese eine Richtung, ganz Gott zu vertrauen, ja. Wie so ein Hochseilakt ohne Netz, könnte man sagen, eine Glaubensprobe, dass Gott sagt, vertrau mir doch, dass ich für dich sorge, wie er das ja auch will. Er lehrt ja auch uns alle, miteinander zu beten, unser täglich Brot gib uns heute und nicht unser Brot für die nächsten 4 Wochen gib uns heute. Obwohl wir das natürlich anders leben, das weiß ich. Aber kurz vor seinem Sterben hat Jesus seine Jünger noch einmal gefragt, als ich euch ausgesandt habe, zu zweit und ohne Vorratstasche, ohne zweites Hemd und so weiter, hat es euch da an irgendetwas gemangelt? Was haben die Jünger geantwortet? Nein. Es hat uns an nichts gemangelt. Also dürfen wir doch darauf vertrauen, wenn wir uns ganz auf diesen Gott einlassen, dass er uns versorgen wird. Auch wenn jetzt noch was fehlt, das kommt noch. Gott sorgt für dich. Und ich glaube, was noch ein Effekt davon war, sie sollten sich auf die Tugend der orientalischen Gastfreundschaft verlassen oder sollten die nutzen. Gastfreundschaft Fremden gegenüber zu gewähren, war damals mehr geboten als heute. Ich glaube, das würde jetzt heute so in Oranienburg nicht unbedingt funktionieren, dass ich irgendwo klingel und sage, ich bin hier fremd, könnt ihr mir helfen? Aber damals war das also üblich. Es gab ja auch nicht so viele Hotels und so weiter. Man konnte gar nicht anders überleben, als dass man einander viel stärker geholfen hat. Und das also auch genutzt hat. Und diese Gastfreundschaft, die schafft dann ja auch Kontakt, ist so eine Chance zum Geben und Nehmen. Wir haben ja als Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde jedes Jahr eine Konferenz, die Bundeskonferenz. Und früher wurde ich immer an einen anderen Ort angehalten. Und da hat man oft dort, wo man war, wenn man zur Konferenz ging, diese Gastfreundschaft wahrgenommen. Man war dann irgendwie bei Geschwistern. Die haben dann irgendwo noch eine Matratze hingelegt und da konnte man übernachten. Das andere war natürlich, wenn man abends hinkam, dann hatte man noch Gemeinschaft. Dann wollten die wissen, was wurde denn heute alles beschlossen, wo kommst du denn her und was machst du denn da und so weiter. Und dann wurde die Nacht natürlich kurz. Und ich merke, heutzutage findet es immer an einem Ort statt und mittlerweile sind wir dazu übergegangen, wir gehen ins Hotel. Aber die Gemeinschaft ist natürlich nicht mehr da. Und ich denke mir, die Jünger, wäre das auch so gegangen, die wären irgendwo hingegangen und dann war das vielleicht nicht mal so schön und dann war das vielleicht mal anstrengend oder dann frustrierend und dann hätten sie am nächsten Mal gesagt, ach, im nächsten Ort, wir haben doch Geld, lass uns ins Hotel gehen und abends sind wir dann auch fertig, dann gehen wir ins Bett und dann ist Ruhe. Aber Jesus sagt, nein, geht in das nächste Haus, sie mussten immer wieder den Kontakt suchen zu den Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind ja alle ein bisschen ängstlich zu Menschen. Und wenn wir nicht unbedingt müssen, dann gehen wir vielleicht auch gar nicht hin. Aber Jesus, ich denke, das ist so die andere Seite. Und so war das ein guter praktischer Ratschlag, eine Handlungsweise für die Wanderprediger, auch nachher der ersten Gemeinden, nicht nur für die Jünger, genau nach diesem Modus vorzugehen. Ja. Überall hinzugehen, von ihren eigenen Erfahrungen zu sprechen. Und so ist die Nachfolge auch eine Herausforderung gewesen und ist es bis heute an unserem Lebensstil. Da dürfen wir durchaus auch mal kritisch hinterfragen, ob wir frei werden können, mehr für Jesus zu tun, indem wir Unnötiges weglassen. Ich sehe hier so eine Hilfe auch noch drin von Jesus. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Kürz mal ab. Vierter Punkt ist, dass dieser Auftrag immer in der Gemeinschaft geschieht. Jesus sendet seine Jünger zu zweit, zwei und zwei sollen sie gehen, weil er wohl weiß, dass sie Ergänzung, Hilfe, Korrektur, Ermutigung brauchen auf ihrem Weg. Gott hat das ja von Anfang an festgestellt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es, oder im Prediger heißt es, zwei sind besser als einer allein. Und das war immer das Motto Gottes. Ganz anders vielleicht, als die Manager heute denken würden, wenn die einzeln ausgehen, erreichen sie in derselben Zeit doppelt so viele Orte, wäre vielleicht effektiver und so weiter. Aber für Jesus steht scheinbar, ich denke, Nachhaltigkeit vor dem kurzfristigen Erfolg und auch Qualität vor Quantität. Und er denkt an seine Jünger, die einfach auch beständig darin bleiben sollen und Ermutigung brauchen und Schutz brauchen, persönliche Stärkung brauchen. Denn die Aufgabe ist gar nicht so leicht. Hinzugehen und das Evangelium zu sagen, ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Das wird oft unterschätzt, wie viel psychische Kraft das auch braucht. Und da ist es gut, dass sie zu zweit sind. Und die Botschaft von zweier Zeugen ist ja auch glaubwürdiger. Man kann sich austauschen, man kann Probleme besprechen, man kann sich anspornen. Gott möchte gelebte Gemeinschaft und keine Einzelkämpfer. Ja, manchmal machen wir ja Dinge lieber alleine, aber er möchte, dass wir es gemeinsam tun und dieser Versuchung zum Einzelgängertum widerstehen. Gott will Teamworker und auch das will ja gelernt sein. Die Gemeinschaft ist ein Kennzeichen seiner Aussendung. Auch das haben wir heute alle schon gesehen. Und das fünfte wäre noch, es soll nicht mit Zwang geschehen. Die Jünger sollen zwar keine Menschenfurcht haben, wenn sie irgendwo hingehen, sie sollen sich auch nicht anbietern, aber sie sollen auch nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, wenn sie nicht aufgenommen werden. Sie stoßen, darauf bereitet sie Jesus vor, bei ihrem Auftrag auch immer wieder auf Ablehnung. Nicht alle sind begeistert. Und das ist so bis heute, wenn wir das Evangelium weitersagen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon erlebt, dass ihr etwas versucht habt, für einen anderen zu tun und abgelehnt wurdet. Das ist ja kein angenehmes Gefühl. Man bemüht sich, aber man bekommt keinen Dank. Man fühlt sich vielleicht auch schrecklich unverstanden und allein. Und das macht das Christsein ja manchmal auch schwer. Und wir entwickeln unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Und mancher versucht es dann jedem recht zu machen und ihm nach dem Munde zu reden, aber das ist keine gute Lösung und es gelingt ja letztlich nicht. Ja? Und mancher steht vielleicht in Versuchung, wenn der andere nicht will, doch nochmal Zwang anzuwenden, Gewalt ein bisschen nachzuhelfen, ein bisschen Druck zu machen, aber das sollen die Jünger auch überhaupt nicht machen. Ja? Ich denke da an Martin Luther, der auch in dieser Versuchung stand. Er wollte ja zum Beispiel am Anfang, dass die Juden in Deutschland auch zum Glauben kommen und dachte, wenn er das ganze Evangelium jetzt ausbreitet, von der Bibel her, dann sind die alle begeistert. Aber als sie das dann nicht waren, dann hat er gedacht, jetzt aber mit Zwang. Und so ging das ja auch mit manchen anderen Gegnern, ja, auch mit der linken Flügel der Reformation letztlich, ja, wenn sie nicht wollen, was dann? Und das müssen wir uns natürlich auch immer fragen, was geschieht, wenn unsere Botschaft nicht angenommen wird? Und Jesus sagt seinen Jüngern, macht keinen Zwang. Wenn sie euch nicht aufnehmen wollen, dann geht einfach weiter. Schüttelt den Staub von den Füßen und geht weiter. Und er bereitet die Jünger hier vor. Und ich denke, das ist sehr ermutigend, damit einfach zu rechnen, dass nicht alle Menschen gleichmäßig dafür offen sind. Dass es Menschen gibt, die einfach mit anderen Dingen so sehr beschäftigt sind oder einfach ihr Herz im Moment verhärtet haben. Und was dann machen? Ja? Dann einfach sich nicht weiter damit belasten, sondern sagen, jetzt ist einfach was anders dran. Aber Gott hat Menschen, die er vorbereitet hat und die er erreichen will. Und das gilt auch für uns. Und wenn wir 5 Nachbarn haben und 4 sind nicht interessiert, dann kommt es nur darauf an, dass wir zu dem 5. kommen, dass wir weitergehen und irgendwann zu dem 5. kommen und er sagt, ich habe schon lange darauf gewartet, dass mir jemand diese Botschaft bringt. Und soll also das nicht im Zwang geschehen. Und das Letzte noch, Jesus gibt seinen Jüngern Vollmacht. Das ist noch mehr wie die natürliche Begabung oder den Besitz, da sollen sie ja sowieso nichts mitnehmen, aber sie brauchen die Ausrüstung von Gott her, weil es geht um einen Kampf zwischen Gut und Böse. Er schickt sie mitten hinein, sie sollen Dämonen austreiben, sie sollen das Böse zurückdrängen. Wir werden mitten hineingestellt in die Front, in dem Kampf gegen die Finsternismächte und das geht nicht ohne Jesus, ohne seine Kraft. Ich sehe in dieser Salbung mit dem Öl auch einen Hinweis auf den Heiligen Geist. Und Jesus rüstet uns aus mit dieser Vollmacht. Teresa für ihren Dienst, aber auch uns an unserer Stelle. Was kann uns also dieser Text sagen? Obwohl das Dinge waren, die spezifisch waren für die Jünger, damals für die 12 zum Teil, zeigen sie, glaube ich, doch auch grundlegende, bleibende Prinzipien im Reich Gottes. Das erste ist, dass wir nicht für uns selber da sind, dass Gott uns alle senden will. Jesus will, dass wir losgehen, dass wir nicht sitzen bleiben, dass wir nicht abwarten, dass die Leute auf uns zukommen. Und ganz viele Menschen haben sich schon von diesem Text inspirieren lassen, um dann auch loszugehen, weil Gott es sagt. Zweitens, wir dürfen Gott vertrauen auf unserem Lebensweg. Er will für uns sorgen. Wir können auch auf überflüssiges Reisegepäck verzichten. Wir können es ja mal testen. Und ich denke dann, dass wir selber aber auch offen sein dürfen, dass Menschen, vielleicht wenn wir Jesus noch gar nicht kennen, im Namen Gottes an unsere Tür klopfen. Und dass viel Segen darin liegt, solchen Menschen die Tür auch zu öffnen, Gastfreundschaft zu gewähren. Wenn sie uns einladen, umzukehren, auch umzukehren. Ja? Dieses Umkehren, das kommt ja ursprünglich vom Wandern, wenn man irgendwo falsche Wege läuft und dann muss man umkehren, bis man wieder zurückgeht. Und da vom Wandern kenne ich das, je weiter man den falschen Weg gelaufen ist, umso schwerer fällt einem das Umkehren. Weil man denkt, naja, boah, was ist das jetzt für ein Weg zurück? Und deshalb möchte ich auch davor warnen zu denken, wenn ich alt bin, dann kann ich ja immer mich noch bekehren. Ja? Dann kann ich immer noch umkehren, kurz bevor ich sterbe. Aber das wissen wir nicht. Wenn wir so lange ohne Gott gelaufen sind, dann ist es ganz schwer, da ist das gar nicht so leicht, dann zu sagen, das streiche ich jetzt alles durch. Mein ganzes Leben ohne Gott streiche ich durch. Und im letzten Moment, wenn ich dann merke, hier verliere ich jetzt alles, hier schwimmen alle Fälle weg, dann komme ich zurück. Darum möchte ich einfach sagen, dass wir offen sind, wenn solche Menschen kommen, wenn die Einladung Gottes an unsere Tür klopft, durch Jünger, die kommen und uns sagen, kehr um, dass wir diese Botschaft auch hören in unserem Leben, dass wir die Kurve noch kriegen. Beten wir darum, dass wir Jesus im Herzen haben. Ja, sicherlich ist das jetzt so ein Text, denke ich, für dich, Theresa. Aber ich habe gedacht, er ist ein Text für uns alle. Weil wir alle gesendet sind. Ja? Nicht nur die Hoffnungslosen dürfen durch die Logos Hope neue Hoffnung schöpfen, sondern auch die Menschen, zu denen wir gesandt sind. Und ich möchte uns einfach einladen, dass wir dafür beten, dass uns Jesus Herzensanliegen auch selbst wichtig wird. Dass wir dafür beten, dass er uns die Menschen zeigt, zu denen er uns senden will. Den Auftrag, den wir haben, den Teil, den wir dazu beitragen können, dass die Liebe Jesu in die Welt hinausgeht. Amen.